Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
CDU-Innenexperte Wolfgang Bosbach in SWR 1 Leute. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Sie sind bekannter als mancher Minister und Ministerpräsident und hatten sich im vergangenen Herbst entschieden, nicht nochmal zu kandidieren für den Bundestag. Ist Ihr Terminkalender jetzt leerer?
Noch nicht. Es hat sich noch nicht viel geändert, mit einer einzigen Ausnahme. Seitdem ich aus dem Bundestag ausgeschieden bin, beginnen alle Zuschriften mit dem Satz, jetzt wo Sie mehr Zeit haben, könnten Sie ja mal. Also ich bin nach wie vor von morgens bis abends unterwegs, auch an den Wochenenden. Ich habe allerdings auch viel verlegt in die Zeit nach meiner Mitgliedschaft des Deutschen Bundestages. Also ich hoffe, dass das ab Herbst etwas ruhiger wird.
Ein Grund auch nicht mehr zu kandidieren, Ihre Gesundheit. Sie sind an Krebs erkrankt. Wie geht's Ihnen?
Ja, ich bin nicht der Fitteste, aber ich habe keine Schmerzen, keine Beschwerden, die mich an der Lebensfreude hindern, Gott sei Dank. Die Therapie belastet mich schon. Ich unterziehe mich ja seit Jahren einer Hormonentzugstherapie. Das ist kein Spaß, aber es gibt Schlimmeres. Allerdings ist für mich jeder Tag zu lang. Ich war gestern irgendwann kurz vor Mitternacht zu Hause und das ist eindeutig 2 Stunden zu viel. Ich brauche meinen Schlaf und dann kann ich die Tage auch gut überstehen.
In der Recherche konnte ich lesen, dass Sie in all den Jahren Bundestag nicht länger als eine Woche Urlaub gemacht haben sollen. Stimmt das?
Also nicht länger als eine Woche am Stück, ja. Aber seit einem guten Jahr stimmt das nicht mehr. Der großen Bitte meiner Frau folgend, einmal eine Kreuzfahrt zu machen. Dann war ich tatsächlich 14 Tage mit ihr auf dem Schiff. Und da kommst du ja auch nicht runter, wenn du irgendwo in Australien vor Anker liegst.
Das hat Ihre Frau taktisch klug angelegt.
Hat sich schlau gemacht, genau.
Ist es tatsächlich so, dass Sie vielleicht auch diesen Druck brauchten, immer dieses Engagement brauchten, um vielleicht auch, ich interpretiere das jetzt rein, widersprechen Sie mir, vielleicht auch vor der Krankheit wegzulaufen?
Nein, das hat mit Druck überhaupt nichts zu tun, denn ich arbeite ja nicht am Fließband, heute auch nicht. Das heißt, die Arbeit stapelt sich auf dem Schreibtisch. Es gibt ja keinen, der sie für mich machen könnte. Und ich wusste, wenn du länger als eine Woche in Urlaub fährst, ist der Stapel so groß, dass du ihn nicht mehr zeitnah abarbeiten kannst.
Wie sieht Ruhe für Sie aus?
Ruhe ist jetzt vielleicht der falsche Begriff. Nichts tun ist nicht meine Welt, aber ich kann mich sehr gut entspannen beim Sport. In 14 Tagen geht es zum Skilaufen nach Obertauern. Ein paar Tage, da freue ich mich sehr drauf. Eine völlig andere Form des Urlaubs, weil man sich ja richtig anstrengt. Wir laufen stundenlang Ski am Stück. Es gibt auch mal den einen oder anderen Hüttenaufenthalt, aber 4, 5 Uhr ist man auch kaputt. Aber das ist für mich wirklich Erholung.
Ja, Sie sehen auch, niemand würde glauben, dass Sie krank sind. Sie sehen kerngesund aus.
Ja, gut. Darüber freue ich mich auch, wenn man mir das sagt. Ich habe ja auch keine Schmerzen, keine unerträglichen Beschwerden. Ich weiß, viele haben viel größere Probleme als ich. Das ist allerdings schon von Kindesbeinen an. Wenn der Wetterbericht gut ist, habe ich schon eine gesunde Gesichtsfarbe.
Also die rheinische Frohnatur?
Ja, so in der Art. Ich nehme schnell Farbe an, verliere sie dann allerdings auch schnell wieder.
Was sagt denn eine rheinische Frohnatur dazu, dass wir immer noch keine neue Regierung haben?
Das ist für uns in Deutschland völlig ungewöhnlich, für andere Länder völlig normal. Die Niederländer haben 7 Monate gebraucht, die Belgier haben 1,5 Jahre gebraucht, um eine Regierung zu bilden. Für uns ist das eine völlig neue Situation, weil bislang alle Koalitionsverhandlungen oder Sondierungsgespräche, wie auch immer, nach wochenlangen Debatten zur Bildung einer Regierung geführt haben. Als die Jamaika-Gespräche im November vergangenen Jahres geplatzt sind, war das für uns eine Premiere. Aber auch wenn es knapp wird, ich bin zuversichtlich, dass die SPD mehrheitlich zustimmt.
Wolfgang Bosbach in SWR 1 Leute. Die 6 CDU-Minister, die Angela Merkel am Sonntag vorgestellt hat. Welche hat Sie am meisten überrascht?
Die Kollegin Karliczek, die ja als parlamentarische Geschäftsführerin zuletzt ihren Dienst versehen hat. Das war für mich eine Überraschung. Allerdings auch mit einem weinenden Auge, denn Hermann Gröhe ist aus der Bundesregierung ausgeschieden. Das ist ein bitteres Ergebnis. Ich weiß, wie sehr er sich in das Gesundheitsressort hereingekniet hat, mit wie viel Leidenschaft er diese Aufgabe versehen hat. Und dazu kommt noch jetzt bin ich natürlich befangen. Mein guter langjähriger Freund Thomas Rachel ist Staatssekretär, auch jetzt noch im Forschungsministerium. Und ich hätte mich für ihn gefreut, wenn er aufgerückt wäre.
Vielleicht gehen wir es gerade noch mal durch. Karliczek ist eigentlich eher eine Finanzpolitikerin.
Jetzt ja, sie ist im mir auch als Bildungs- und Forschungsexpertin nie aufgefallen.
Was sagen Sie zu ihr? Wird sie sich reinarbeiten? Was ist sie für ein Typ?
Sie ist eine wirklich, ich glaube, so heißt das heute, eine wirklich taffe Frau, ungeheuer fleißig, zielstrebig. Das sieht man auch an ihrem bisherigen beruflichen Lebensweg. Und sie wird sich einarbeiten müssen und das wird sie in kurzer Zeit schaffen.
Ursula von der Leyen bleibt Verteidigungsministerin?
Ja, sie war gesetzt, so wie Peter Altmaier auch, nur jetzt eben in einem anderen, in einem neuen Amt. Ja.
Dann weiter Julia Klöckner als Landwirtschaftsministerin.
Ja, wir kennen uns ja gut aus der gemeinsamen Zeit im Deutschen Bundestag. Das ist eine Frau mit Herz, sie ist geländegängig, also sie wird dieses Ressort wirklich beherrschen. Ich glaube, das macht sie auch gerne. Der permanente Hinweis auf die ehemalige Weinkönigin geht ihr ebenso auf die Nerven wie mir. Darauf sollte man sie wirklich nicht reduzieren. Das ist eine sehr kluge, auch sehr fleißige Form.
Helge Braun als Kanzleramtschef?
Ja, er war ja schon im Kanzleramt als Staatsminister aktiv. Aber das ist natürlich dann dominiert worden, diese Disziplin von Peter Altmaier als Bundesminister und Chef des Bundeskanzleramtes. Aber es ist eher ein Vertreter der ruhigen Zunft. Er wird das ruhig, seriös und solide machen.
Jetzt bin ich ganz überrascht, dass Sie Jens Spahn noch nicht gleich erwähnt hatten. Über den heißt es ja,
weil Sie ihn nicht angesprochen haben.
Der macht den zweiten Bosbach. Wie sehen Sie das?
Ja, er selber würde das natürlich bestreiten, aber ich freue mich über jede Kollegin, jeden Kollegen, der zu seiner Überzeugung steht, auch wenn es mal Ärger oder Widerstand in der eigenen Partei gibt.
Es hat Sie insofern also auch nicht überrascht, dass Angela Merkel ihn zum Gesundheitsminister macht. Musste sie auch, weil es viele Kritiker gibt, musste sie diesen Schritt gehen?
Sie musste ihn nicht gehen, aber es war klug, diesen Schritt zu gehen, um auch nach außen hin zu dokumentieren, auch wenn wir in der einen oder anderen Sachfrage, also Angela Merkel und Jens Spahn, unterschiedlicher Auffassung sind. Ich schätze ihn als Politiker. Und ich traue ihm auch ein hohes Staatsamt zu. Und er wird sie in diesem Amt bewähren, was viele ja nicht wissen. Er war ja mal lange Jahre unser Gesundheitsexperte, bevor er im Ministerium von Wolfgang Schäuble parlamentarischer Staatssekretär geworden ist.
Regionalproporz spielt keine Rolle mehr?
Also, liebe Leute, da ist mir alles ein bisschen viel. Mann, Frau, evangelisch, katholisch, rheinisch, westfälisch, Westdeutschland, Ostdeutschland. Also ich vermisse bei der Aufzählung immer Kompetenz und Erfahrung, müsste man irgendwie auch berücksichtigen. Ich glaube, wenn Hermann Gröhe Hermine hieß, dann wäre er jetzt noch, er wäre Ministerin, nicht mehr Minister.
Ja, aber die 50-50-Regel, Sie kennen das, damals wurde lange gestritten, auch im Bundestag. Jetzt ist Angela Merkel damit vorgeprescht, war das der richtige Schritt?
Ja, nützt ja nichts, ist jetzt entschieden und wenn sie sagt, auch hat Satz auch im Wahlkampf betont, Ziel, die Hälfte der Ministerposten mit Frauen zu besetzen, dann hat sie Wort gehalten, das kann man ihr nicht vorwerfen.
Politik bleibt Wolfgang Bosbachs Leidenschaft auch nach dem Ausscheiden aus dem Bundestag. Sie galten als der beliebteste Unionsmann im Bundestag. Wenn wir jetzt gerade über die Ministerposten geredet haben, dann mag es Menschen geben, die sagen, Mensch, stimmt ja, der Bosbach, der sollte doch auch mal Innenminister werden. Kommen Ihre Erinnerungen da auch hoch?
Ja, natürlich, das war 2005. Ich habe mich nicht angeboten, sowas macht man nicht. Ich bin gefragt worden, was ich mir denn im Falle eines Regierungswechsels, das war ja der Wechsel von Schröder auf Frau Merkel, vorstellen könnte. Ich habe gesagt, ich bin mein Leben lang Innenpolitiker gewesen, das würde mich reizen. Damals war auch noch der Fraktionsvorsitz im Gespräch, weil viele davon ausgegangen sind, dass Volker Kauder ins Bundeskanzleramt wechselt, nicht als Kanzler, sondern als Chef des Bundeskanzleramtes. Dann habe ich gesagt, das wäre auch eine reizvolle Aufgabe. Also habe ich das Haus verlassen mit dem Gedanken, wirst du nicht das eine, dann wirst du das andere. Dann bin ich beides nichts geworden und dann wusste ich, das wird auch nie was. Und so war es dann auch.
Und dann hieß es, Angela Merkel habe das verhindert. Sehen Sie das auch so?
Ja, sie hat es jedenfalls nicht ermöglicht. Es gab danach noch, nach der doppelten Absage, ein Angebot, könnte mir dann ein Ministerium aussuchen, wo ich Staatssekretär werden wollte. Das wollte ich aber nie. Und dann habe ich versucht zu erfahren, warum sich denn jetzt innerhalb von wenigen Wochen die Lage so verändert hat. Habe ich nicht ganz verstanden. habe ich aber auch nicht lange mit gehadert. Ich wusste nur, das war's. Das war mir nach dem Gespräch klar. Also 2009, 2013 wusste ich, brauch's gar nicht mehr zu fragen, das wird nichts.
Reflektiert man das dann so im Nachhinein und denkt, ja, war ich dann vielleicht doch zu unbequem? Die Gründe, die dann oft immer so vorgeschoben werden, sind
aber wissen Sie, wenn ich gewusst hätte, du musst jetzt pflegeleichter werden, du musst handzahm werden, darfst nicht mehr so zu deiner Überzeugung stehen, hätte ich trotzdem dazu gestanden und auf das Amt verzichtet. Für mich kommt es ganz entscheidend darauf an, dass man das Vertrauen, was die Menschen in einen setzen, nicht enttäuscht. Dass man das Publikum nicht täuscht und die Bürger nicht enttäuscht. Das ist für mich entscheidend. Ob ich ein Amt habe oder nicht, ist sekundär. Ich habe auch danach, nach der Absage 2005, genauso fleißig weitergearbeitet, wie ich vorher gearbeitet habe. Ich bin keinen Schritt weniger gegangen.
Dadurch hatten Sie auch immer eine große Zustimmung in Ihrem Wahlkreis. Ja. Und dennoch, wenn man so die Meinung der CDU nimmt, dann sind Sie eben sehr oft abgewichen. Beispiel Griechenland-Rettungspakete, Beispiel Flüchtlingspolitik. Was sagen Sie, haben Sie damit erreicht?
Ich glaube, dass ich verloren gegangenes Vertrauen in die Politik wieder zurückgeholt habe. Das sehen Sie weniger an der absoluten Prozentzahl als an der Differenz. Sehen Sie mal, ich habe bei der letzten Bundestagswahl 58,5% Erststimmen bekommen. Meine Partei nur, also nur ist auch gut, 45% Zweitstimmen.
Da träumt man heute von.
Genau, ein riesengroßer Abstand. Mein Nachfolger hat dann auch keine 58,5 bekommen, sondern 40%. Auch noch ein respektables Ergebnis, aber da ist doch eine Differenz zu sehen. Das heißt, viele respektieren es, dass man zu seiner Überzeugung steht, auch wenn es einmal Widerstand gibt. Und ganz interessant, es sind nicht wenige, die mir sagen oder schreiben, in der einen oder anderen Frage teile ich ihre Auffassung nicht, aber ich finde es gut, dass sie zu ihrer Meinung stehen. Und ich vertrete in keiner einzigen Frage, in keiner, eine Position, die nicht früher auch einmal die Position der CDU war. Oder umgekehrt, ich vertrete nur klassische CDU-Positionen. Das Einzige, was man mir vorwerfen kann, ist, dass ich nicht schnell genug meine Meinung ändern kann.
Jetzt beim Sonderparteitag waren Sie nicht dabei. Ja. Da wurde Annegret Kramp-Karrenbauer mit 99% zur Generalsekretärin gewählt. Wie hätten Sie gewählt?
Ja, aus Überzeugung hätte ich mit Ja gestimmt. Wir waren ja mal einige Jahre zusammen im Deutschen Bundestag, noch zu der guten alten Bonner Zeit. Ich habe sie da als Person kennen und schätzen gelernt und glaube, dass sie eine hervorragende Wahl ist. Obwohl, muss ich auch sagen, mich hat es überrascht, dass sie das Amt einer Ministerpräsidentin aufgegeben hat, ohne Netz und doppelten Boden, um als Generalsekretärin der Partei nach Berlin zu gehen. Kann ich nur sagen, Annegret, Respekt.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Wolfgang Bosbach, eine überdurchschnittliche Begabung, den Leuten Politik zu erklären, zeichnet sie aus. Wo kommt denn diese Begabung her?
Ich glaube, mit meiner Hang zur Präzision, also bevor ich mich äußere zu irgendeinem Thema, lese ich wie ein Wilder. Ich versuche, richtig Politik zu lernen, wie ich früher Vokabeln gelernt habe, wenn ich mir eine Fremdsprache aneignen musste. Das heißt, bevor ich mich äußere, will ich den Sachverhalt wirklich verstanden haben. Und wenn man ihn verstanden hat, kann man ihn auch einfach erklären. Und zwar nicht einfach im Sinne von primitiv, sondern Subjekt, Prädikat, Objekt, dass auch diejenigen die Materie verstehen, die sich bisher noch nicht intensiv damit beschäftigt haben.
Ist es nicht gerade oft so, je intensiver man sich mit einer Sache befasst, desto größer wird die Komplexität, desto mehr merkt man, oh je, da gibt es so viele Zusammenhänge, ist ja ganz schön kompliziert.
Ja, das ist richtig. Aber wenn man weiß, welche Botschaft man vermitteln möchte, worauf es wirklich ankommt, der Jurist sagt, was der eigentliche Streitgegenstand ist, dann kann man das auch so formulieren, dass auch der Nichtfachmann versteht, ohne dass es plump wirkt.
Sie stehen dafür, oft Klartext zu sprechen. Was glauben Sie, woher können Sie sich das auch rausnehmen, sich das zu leisten?
Das hängt sicherlich zum einen damit zusammen, dass ich an der viel zitierten Basis nie auch nur das kleinste Problem hatte. Die Parteibasis hat in allen Fragen wie ein Mann hinter mir gestanden, was nicht selbstverständlich ist. Großes Vertrauen über Parteigrenzen hinweg im Wahlkreis und wenn Sie mir die Anmerkung gestatten, auch bundesweit. Ich bin ja bundesweit im Einsatz, die Veranstaltungen sind super gut besucht. Und ich weiß, dass das viele kritisch sehen. Ich habe meinen Beruf nie aufgegeben. Ich war immer, auch heute noch, als selbstständiger Anwalt tätig, auch während meiner Zeit im Deutschen Bundestag, wenn auch nur auf Sparflamme. Das heißt, ich war wirtschaftlich nie von der Politik abhängig. Ich kann das übrigens auch keinem raten, sich wirtschaftlich von der Politik abhängig zu machen.
Und wie sieht das aus, wenn wir im Bundestag lauter Bosbachs hätten? Wird der funktionieren?
Also mindestens so gut wie jetzt.
Und dieses Bild, was in der Politik auch vorherrscht, ist natürlich auch Postengeschachere, Machtstreben. Das sind vorherrschende Dinge. Die Entfremdung der Politik zu den Bürgern, wie nehmen Sie die wahr?
Es gibt eine riesengroße Diskrepanz zwischen Wählern und Gewählten. Die ist in den letzten Jahren auch größer geworden. Sieht man auch daran, dass in Deutschland noch nicht einmal 3% der Bevölkerung Mitglied in einer Partei sind. Es gibt ein hohes Maß an Parteienverdrossenheit, hohes Maß an Politikerverdrossenheit. Von Politikverdrossenheit kann ich überhaupt nichts feststellen. Die Bürgerinnen und Bürger interessieren sich sehr stark für Politik. Die Veranstaltungen sind super gut besucht. Es gibt ganz tolle Diskussionen im Anschluss an meine Reden. Also ich merke überhaupt nichts davon, dass die Menschen von Politik nichts mehr hören wollen. Aber die Verzweiflung an den Parteien und an den Politikern, die ist mit Händen zu greifen.
Und die Verzweiflung muss ja irgendwo herkommen. Was glauben Sie?
Wir betreiben einen unglaublich großen Aufwand für relativ bescheidene Ergebnisse. Vieles ist in der Tat kompliziert, das haben Sie auch gerade richtig beschrieben. Manches machen wir Politiker aber auch komplizierter, als es tatsächlich ist. Und ich sage auch schon mal gerne zugegeben, es ist ein Karlauer, aber der ist nicht falsch. Die Politik ist so, wie die Leute glauben, dass sie wäre.
Ist die Politik zu abgehoben, was oft kritisiert wird?
Das mag für den einen oder anderen gelten. Ich sage auch immer, wenn man von morgens bis abends im Dienstwagen hinten sitzt und hat getönte Scheiben, dann verändert sich der Blick auf die Welt. Deswegen ist es auch gar nicht mal so schlecht, wenn man nach 23 Jahren dem Bundestag den Rücken kehrt und wieder für sich selbst verantwortlich. Ich konnte 23 Jahre meinen Mitarbeitern sagen, mach mal das. Da habe ich schon gesagt, Frau Sittig, ich brauche den Flug, den Mietwagen, das Hotel, muss ich heute alles selber machen. Das erdet.
Ja, jetzt stehen Sie am zugigen Bahnhof.
Ja, jetzt stehe ich auch warm. Die Bahn ist auch nicht pünktlicher als früher.
Am Beispiel der Entscheidung der Essener Tafeleinrichtung, die vorerst nur noch Bedürftige mit deutschem Pass aufnimmt, zeigt sich ja auch ein Dilemma. Arme werden gegen Arme ausgespielt, vorerst keine Ausländer mehr als Neukunden aufzunehmen. Wolfgang Bosbach bei uns in SWRs Leute. Können Sie die Entscheidung nachvollziehen?
Ja, ich kann die Entscheidung nachvollziehen und mir tut es unendlich leid, dass Herr Sator und seine Helferinnen und Helfer, die ehrenamtlich unterwegs sind, beschimpft werden als Rassisten, als Nationalisten, als Nazis. Alles großer Unsinn. Natürlich ist die Entscheidung problematisch, aber sie ist auch in Essen nicht getroffen worden, um Ausländer zu diskriminieren, sondern weil die Verhältnisse unerträglich geworden sind. Ich habe bisher von den Kritikern der Entscheidung noch kein Wort des Bedauerns gehört, über diejenigen, die früher gekommen sind, aber sich dem Geschubse, Gedränge, Gekeile nicht mehr aussetzen wollen. Natürlich ist es ganz schwierig, aber ich bin Ihnen dankbar, dass Sie sagen, nicht mehr Neukunden. Das heißt, Ausländer werden ja nie ausgeschlossen von der Hilfe und für einen vorübergehenden Zeitraum, bis sich die Verhältnisse wieder beruhigt haben.
Jörg Sator denkt jetzt selbst über einen Rücktritt nach, nachdem er so angefeindet wurde.
Das war auch immer meine Devise. Wenn es richtig Ärger gibt, dann muss man stehen bleiben. Wenn man sich dann wegduckt und aufhört, haben die gewonnen, die die Keilerei angefangen haben. Deswegen hoffe ich, dass die Damen und Herren der Essener Tafel bei ihrem Engagement bleiben und dass man ihnen vielleicht mal hilft, nicht von außen über sie herfällt, sondern ihnen hilft, die Probleme, die ja unbestritten sind, zu lösen.
Warum wird das nicht mehr mit Sachargumenten ausgetragen, sondern warum gehen die Menschen aufeinander los? Ist das eine Aggressivität, die sich über die Jahre entwickelt hat?
Ja, ich fürchte, der Umgangston ist rauer geworden. Das stimmt. Ich sehe das hier auch selbst bei den Zuschriften, wo früher Kritik kam, kommt heute zum Teil kommen ja Vokabeln, die kenne ich überhaupt nicht. Ich würde sowas gar nicht schreiben, geschweige denn in den Mund nehmen. Und wir sehen in Essen heute, wird ja ruckzuck die Nazi-Keule ausgepackt. Ruckzuck bist du in der rechten, in der rechtsradikalen Ecke. Ich habe heute Morgen Gott sei Dank ein Zitat gelesen in der Zeitung von Kundinnen und Kunden der Tafel. Mein Gott, die helfen uns doch nur, das sind doch keine Nazis. Also mal alle jetzt mal ein bisschen runterkommen und mal wieder zu mitteleuropäischen Umgangsformen zurückkehren.
Und das Grundproblem, dass es so viele Menschen aus allen Bereichen gibt, die eben auf eine Tafel angewiesen sind. Ist das nicht auch ein Versagen der Politik?
Ja, es ist bedauerlich, dass es in Deutschland Tafeln geben muss, aber sie muss es geben. Und machen wir uns doch bitte nichts vor, wenn wir 2015 alleine 890.000 Flüchtlinge aufnehmen. Wir haben in den letzten 10 Monaten 2015 mehr Flüchtlinge aufgenommen als in den 10 Jahren davor zusammen. Im Jahr danach 200.000, 2017 knapp 200.000. Da ist die Masse hilfsbedürftig, weil sie ja nur Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bekommen, also etwa Hartz IV. Dann ist doch klar, dass die Zahl der Hilfebedürftigen ansteigt. Man kann doch nicht sagen, wir nehmen immer mehr arme Menschen auf. Es ist ein Skandal, dass hier so viele arme Menschen sind.
Wie können Lösungsansätze aussehen? Das ist ja nur exemplarisch ein Beispiel aus Essen. Das wird es in anderen Städten ganz genauso geben.
Gibt es in anderen Städten auch. Teilweise gibt es ein Losverfahren. Teilweise gibt es für verschiedene Gruppen unterschiedliche Öffnungszeiten. Deswegen hoffe ich ja auch, dass man jetzt mal nach Essen fährt und nicht öffentlich Kritik übt, sondern gemeinsam mit Herrn Sato und seinen Helfern überlegt, wie könnte man die Probleme lösen, die ja unbestritten sind, ohne dass der Eindruck entsteht, wir spielen die eine Gruppe gegen die andere aus?
Wenn Sie sagen, dass man gemeinsam nach Essen fährt, wen meinen Sie da? Wer soll nach Essen fahren?
Zum Beispiel der Bundesverband der Tafel, die haben ja den besten Überblick, welche Probleme schon gelöst worden sind. Es gibt ja einen Dachverband der Tafeln in Deutschland. Die müssten eigentlich die größte Erfahrung haben.
Wenn Sie mögen, nehmen wir uns einfach mal den Koalitionsvertrag vor und gucken, was da so steht. Seite 25. Zeitgemäße Gleichstellungspolitik nimmt auch Jungen und Männer in den Blick. Auch sie müssen sich auf gesellschaftliche Entwicklungen und neue Anforderungen einstellen. Dies wollen wir politisch unterstützen. Wie das aussehen kann, steht da aber nicht dabei.
Da könnte ich Ihnen 100 andere Zitatstellen bringen. Das muss ja alles mal durch praktische Politik ausformuliert werden. Es gibt unglaublich viele Absichtserklärungen und unglaublich viele Formulierungen, die auslegungsbedürftig sind. Das ist nur ein Beispiel. Ich habe ja 3-mal selbst an Koalitionsverhandlungen teilgenommen. Ich weiß ja, wie das geht. Man formuliert ein Ziel, wie hier auch, weil man sich über den Weg dahin noch nicht einig ist. Dann heißt es immer so, wenn wir jetzt erstmal regieren, dann rüttelt sich das auch zusammen und dann...
Vielleicht können wir einfach direkt bei diesem Beispiel mal bleiben. Also es gibt ja gerade die kulturellen Unterschiede auch in der Flüchtlingspolitik. Das Beispiel bezogen auf die Jungs, die aus anderen Ländern kommen. Wie könnte da eine Umsetzung aussehen?
Wenn Sie glauben, oder wenn das die Frage beinhaltet, die Aufnahmegesellschaft könnte dafür sorgen, am besten noch durch ein Gesetz, das Macho-Gehabe, was aus anderen Kulturkreisen nachher importiert wird, nicht mehr vorkommt. Nein, können wir nicht. Es muss im Elternhaus beginnen. Man kann übrigens auch Integration nicht staatlich verordnen, sondern Integration muss eigentlich von dem ausgehen, der in ein anderes Land kommt. Wenn wir zwar in einen anderen Kulturkreis gehen könnten, zeigen Sie mir mal ein Land, wo man einreisen kann mit dem Schild, ich bitte jetzt um Integration. Die Länder werden sagen, ihr müsst euch integrieren. Integrationswille, Integrationsfähigkeit und der Staat hat die Aufgabe, bei der Integration zu helfen, so durch Sprach- und Integrationskurs.
Nehmen wir nochmal Ihr Bahnhofsbeispiel. Wie kann das in der Situation dann aussehen? Da ist eine Truppe mit Jungs aus arabischen Ländern, da kommt ein Mädel vorbei, die wird jetzt angemacht. Wie sollte man da reagieren? Wie sollten
wir Jungs, Mann,
was machen Sie?
Wenn ich die Möglichkeit habe, einzuschreiten, tue ich das. Wenn ich die Möglichkeit habe, Hilfe zu holen, ist es ganz selbstverständlich. Man kann aber nicht jetzt von einer 70-jährigen Oma erwarten, dass sie sich mit der Handtasche ins Getümmel wirft, wenn da 5 Neonazis randalieren.
Aber oft ist die Situation ja noch gar nicht, dass man wirklich Hilfe braucht, sondern dass einfach das Macho-Gehabe zu spüren ist, was vielleicht auch in unsere Kultur nicht hineingehört.
Dann sage ich auch schon mal gerne, jetzt ist es aber gut. Und ich glaube, von der Tonlage her beeindruckt das auch einige. Nicht alle, aber einige beeindruckt das schon.
Sie wollten noch ein anderes Beispiel nennen. Weil
ja, natürlich, wenn man einer Gruppe gegenübersteht. Wenn man sagt, will hier keiner helfen, bringt überhaupt nichts. Aber wenn man sagt, Sie da in dem roten Pullover, vielleicht weil es ein kräftiger junger Mann ist, warum schauen Sie nur zu, warum helfen Sie nicht? Hat er schon ein schlechtes Gewissen? Fühlt er sich motiviert, vielleicht doch irgendwas zu tun? Das ist jedenfalls meine Erfahrung in einer Gruppe. Guckt gerne jeder den anderen an und denkt, wieso ich, warum nicht der andere? Wenn man persönlich angesprochen wird, ist es eine andere Lage. Es sind oftmals die kleinen Dinge, die in der Erziehung über Jahrzehnte große Wirkung zeigen. Ich weiß, ich habe eine ältere Schwester, die war pflegeleichter als ich, wie oft meine Eltern gesagt haben, das tut man nicht. Das hieß jetzt nicht, das ist bei Strafe verboten, aber lass es sein, das tut man nicht.
CDU-Innenexperte Wolfgang Bosbach, Sie haben eine Gemeinsamkeit mit Heidi Klum. Welche?
den Geburtsort Bergisch Gladbach.
Und Sie haben auch Äußeres jetzt beurteilt als CDU-Innenexperte am Wochenende.
Ja, genau.
Waren Sie nämlich Mitglied in der Jury zu Miss Germany? Ja. Was war Ihre Qualifikation, daran teilzunehmen?
Wahrscheinlich hat Rainer Kallmund, der hat mich dann dazu gebracht, weil wir gemeinsam auf einem Urlaub in Thailand waren. Da kam der Anruf, wir brauchen noch jemanden für die Jury. Rainer Kallmund war damals der Häuptling der Jury. Dann hat er so abends am Tresen gesagt, das wäre doch was für dich. Ich war da eher skeptisch, auch meine Töchter waren restlos begeistert. Wahrscheinlich hat der Rainer Kallmund gedacht, der Bursche hat drei Töchter zu Hause, der muss sich mit jungen Damen auskennen.
Ja, Horst Klemmer, der Veranstalter dieser Misswahlen, der hat das genau so erzählt. Nämlich vergangene Woche war er zu Gast in SWR1 Leute. Wie viele Frauen saßen denn in der Jury?
Ich glaube, das war halbe halbe. Das waren vier Frauen, vier Männer. Ja, die Jüngste war dabei, Victoria war dabei. Und meine Frau natürlich auch. Sicher ist sicher, da lässt sie mich nicht allein.
Und haben Sie sich dann mit Ihren Mädels ausgetauscht, welche denn am ehesten für die Miss Germany passt?
Also oder das war das erste Jahr, wo meine Frauen mit meinem Geschmack einverstanden waren. In den Jahren davor lagen wir auseinander. Ich habe dreimal auf die Nummer 2 getippt, dreimal, und war jetzt so froh, dass die Siegerin auch bei mir die Siegerin war. Aber eins habe ich in den Jahren gelernt, Frauen sehen Frauen viel kritischer als Männer. Also wenn ich da schon mal gesagt habe, guck, das ist eine, nee, Papa, also der geht ja also gar nicht, ja. Aber jetzt am Samstag habe ich von meinen Frauen gute Noten bekommen.
Bei was für einer Wahl würden Sie mal antreten? Gab es eine Misterwahl,
wo
Sie mal...
Ich, Gottes Willen, nein, nein. Ich sehe es auch bei meinen Töchtern. Die würden da auch nicht mitmachen. Fotoshootings, ja, die haben schon mehr als einmal als Model gewirkt, aber auf dem Laufsteg, Beauty-Contest, das würden sie nicht machen.
Es gibt ja auch viel Kritik an solchen Wettbewerben. Ja. Also wie es zum Beispiel auch heißt, an diesem war es jetzt so, dass das erste Mal überhaupt Mütter und Ehefrauen daran teilnehmen durften. Ja. Die waren bisher auch ausgeschlossen.
Ja gut, ich bin ja jetzt nicht für die Regeln zuständig. Ich habe auch diesmal wieder 2 oder 3 absolut unterirdische Zuschrift bekommen. Also wie ich jetzt als Politiker an so einer Veranstaltung teilnehmen könnte, skandalös, dann schreibe ich zurück, waren Sie schon jemals dabei? Nee, natürlich nicht. Dann weise ich mal darauf hin, dass die CSU 20 Jahre lang von einer ehemaligen Miss Germany im Deutschen Bundestag vertreten worden ist. Beim letzten Mal habe ich neben einem Pastor gesessen in der Jury. Und Lena Bröder, die Siegerin 2016, ist vom Papst empfangen worden mit ihrer Schärpe Miss Germany. Ja, da werde ich ja wohl in der Jury sitzen dürfen. Das ist eine tolle Show mit wunderbaren Kandidatinnen. Also wenn da einer schreit, menschenverachtende Fleischbeschau, alles Blödsinn.
Ja, ich habe mal was rausgesucht, was eine Soziologin von der Uni Freiburg geschrieben hat, Nina Degele. Sie meinte nämlich dazu, das sei eine Gewalt in den Köpfen.
Ja, das
eine
habe
Frau
ich auch
muss ein bestimmtes Aussehen haben, damit sie die Anerkennung von den Menschen bekommt, auf die es ankommt. Und das sind nun mal vor allem Männer. Sie sagen, Sie haben es auch gelesen. Was war Ihr erster Gedanke, als Sie es gelesen haben?
Ich weiß nicht, ob die Dame schon jemals an einem solchen Wettbewerb, ich will nicht sagen teilgenommen hat, aber zugegen war. Ich habe völlig andere Erfahrungen gemacht. Ich weiß ja, was man sagen muss, damit man auffällt. Ja, da wird etwas hineingeheimst. Ich finde auch nicht gut, was man den jungen Damen da unterstellt, die da teilnehmen. Als wenn die alle nicht ganz dicht wären. Ein hoher Anteil an Studentinnen ist doch, die sind doch nicht alle dumm. Es haben sich über 5000 junge Frauen für diesen Titel beworben und 22 sind in die Endrunde gekommen. Was spricht eigentlich dagegen? Es wird doch niemand gezwungen. Es ist doch alles freiwillig. Und wenn man die Show gesehen hat in dem wunderschönen Ambiente des Europaparks, das war nichts Peinliches, nichts Verwerfliches. War eine tolle Show.
Karneval oder Misswahl, wenn Sie sich entscheiden müssten? Wo gehen Sie das nächste Mal hin?
Ja, Karneval gibt es ja keine Jury, wo man hingehen müsste. Aber das sind doch 2 völlig verschiedene Veranstaltungen. Ich kehre jetzt die Frage mal um. Wenn Sie mich fragen, freue ich mich aufs nächste Jahr? Jawohl. Und wenn noch mal so unterirdische Zuschriften kommen, gehe ich das übernächste Mal auch noch mal dahin.
Wolfgang Bosbach in SWR1 Leute. Sie waren Supermarktleiter. Über den 2. Bildungsweg wurden Sie zum Rechtsanwalt. Sie haben es eben schon gesagt. Sie haben auch weiter dahingehend immer Ihren Job ausgefüllt. Wie haben Sie denn Ihr politisches Interesse entdeckt?
Das spielte bei uns zu Hause immer eine große Rolle, vor allen Dingen vor dem Hintergrund der Kriegsschicksale in der Familie. Meine Mutter hatte beide Brüder verloren, mein Vater seinen einzigen Bruder, Elternhaus ausgebombt. Also die Fragen, wie konnte es zu der Katastrophe kommen, zur Nazi-Barbarei, was muss eine Gesellschaft tun, damit sich sowas nicht wiederholt, hat immer eine große Rolle gespielt. Dazu kamen religiöse Themen, hört sich jetzt 2018 etwas komisch an, aber Meine Eltern hatten sich 1943 kennengelernt, die waren 67 Jahre verheiratet. Meine Mutter war evangelisch, mein Vater katholisch, also Mama lebt ja noch. Und das war damals ein Politikum.
Sie haben jetzt das Buch geschrieben mit dem Titel Endspurt. Bei dem Titel hat man so den Eindruck, ja, Sie wissen eben auch um Ihre tödliche Krebserkrankung. Inwiefern spielt dieser Titel auch für Sie eine Rolle?
Das war jetzt weniger auf die Gesundheit gemünzt als auf die letzte Phase meiner Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag und hat ja eine doppelte Bedeutung. Es geht in parlamentarischer Verantwortung in die letzte Runde, aber Endspurt bedeutet ja auch nochmal alle Kräfte mobilisieren. Und ich wollte sagen, ich weiß, dass ich nicht mehr kandidiere, aber bis zum letzten Tag wird noch fleißig gearbeitet.
Welche Ziele haben Sie sich da gesetzt?
Die Sicherheitskommission des Landes Nordrhein-Westfalen hat ja die Aufgabe, praxistaugliche Vorschläge zu unterbreiten, wie Nordrhein-Westfalen sicherer gemacht werden kann, so sicher wie Bayern oder Baden-Württemberg, wenn es gut läuft. Und Innenpolitik, innere Sicherheit, Terrorbekämpfung, das waren immer Themen, für die ich mich sehr interessiert habe. Und wenn ich da meinen Beitrag leisten kann und in 2-3 Jahren erste Ergebnisse sichtbar werden, dann wäre es für mich ein schöner Erfolg.
Ja, Sie hatten da jetzt gerade die zweite Sitzung. Die Opposition in Nordrhein-Westfalen sagt, das ist Law and Order, Aktionismus. Was kam denn raus bei der zweiten Sitzung?
Wir haben uns sehr intensiv mit dem Thema Wohnungseinbruchsdiebstahl beschäftigt und insbesondere mit der Not vieler Ermittler bei fehlenden Ermittlungsansätzen. Wir haben beim Wohnungseinbruchsdiebstahl eine Aufklärungsquote von etwa 14%. Und bei der verurteilten Quote liegen wir zwischen 3 und 4%. Höher sind die Zahlen gar nicht. Und wir wollen den Ermittlern helfen. Es geht ja nicht um neue Eingriffsbefugnisse, sondern es geht darum, die Ermittler in ihrer Arbeit zu unterstützen. Ich nehme nur mal 2 Beispiele. Wir können in Nordrhein-Westfalen die Funkzellen so ausmessen, wie es Bayern schon gemacht hat. Das würde helfen. Wenn wir monatelang warten auf die Auswertung von Tatortspuren, monatelang sind die Täter längst über alle Berge. Wenn wir sagen, wie können wir das verbessern? Was hat das mit Law and Order zu tun? Ich muss sagen, ich bin jetzt so lange in der Politik, mir ist es mittlerweile auch egal, was die Opposition sagt. Ich höre gar nicht mehr hin, weil ich weiß, die können ja gar nicht wissen, was in der Kommission besprochen wird. Da sitzen ja Fachleute.
Aber schlechte Ermittlungsergebnisse liegen vermutlich auch daran, dass zu wenig Personal gerade in diesem Bereich
da ist. Völlig richtig, spielt eine Rolle. Es gibt 3 große Komplexe. Das ist Personal. Das ist Technik. Denken Sie an den gesamten Bereich Cyberkriminalität. Und das ist der Bereich Recht. Haben wir das richtige rechtliche Instrumentarium?
Lass uns noch ganz kurz auf die SPD gucken. Mitgliederentscheid läuft zur GroKo. Am Wochenende wird gezählt. Was glauben Sie?
55 zu 45. Also pro.
Für oder gegen?
Nein, für.
Sagt Wolfgang Bosbach in SWR1 Leute. Danke für den Besuch.
Ich danke Ihnen.
Eins gehört.